Als die Gestalt die Treppe zum Flur der Oberstufenschüler hinaufging, ein Labyrinth schuhschachtelgroßer Zimmer, eines pro Junge, war lediglich das Klopfen und Kluckern der uralten Heizkörper zu hören. Gusseiserne Zeugen der Vergangenheit, die sich seit 50 Jahren mehr oder weniger vergeblich abmühten, Fleet House und die Schüler darin zu wärmen. Fleet House, eines der 8 Wohnheime, aus denen St. Stephens bestand, hatte seinen Namen von dem Mann, der die Schule vor 150 Jahren geleitet hatte. Der Zeit, in der die Anlage erbaut worden war. Das hässliche viktorianische Bauwerk aus rotem Klinker hatte man kurz nach dem Krieg in eine Schülerunterkunft umgewandelt. Es handelte sich um das letzte Gebäude von St. Stephens, das in den Genuss der dringend nötigen Sanierung kommen würde. Binnen 6 Monaten würden die Flure, Treppen, Schlafsäle und Gemeinschaftsräume von dem rissigen schwarzen Bodenlinoleum befreit werden. Man würde die vergilbten Wände frisch tapezieren und magnolienweiß streichen. Die veralteten Duschbereiche mit glänzenden Edelstahlarmaturen und schimmernden weißen Fliesen ausstatten. Das alles, um die Wünsche der anspruchsvollen Eltern zu befriedigen, deren Kinder in hotelähnlichem Komfort leben und arbeiten sollten, nicht in einer Bruchbude. Vor dem Zimmer mit der Nummer 7 hielt die Gestalt einen Augenblick inne und lauschte. Da es ein Freitag war, hatten die 8 Jungen dieses Stockwerks sich vermutlich abgemeldet und waren in den Pub in dem nahegelegenen Marktflecken Foltersham gegangen. Aber sicher war sicher. Als die Gestalt nichts hörte, drückte sie die Klinke herunter und trat ein. Nachdem sie die Tür leise hinter sich geschlossen und das Licht eingeschaltet hatte, stieg ihr fast sofort der tief in den Poren des Raums eingelagerte, muffige Geruch von Teenagern in die Nase. Eine Mischung aus ungewaschenen Socken, Schweiß und brodelnden Hormonen, die im Lauf der Jahre noch in den hintersten Winkel von Fleet House gedrungen war. Der Geruch weckte schmerzliche Gefühle und ließ die Gestalt schaudern, so sehr, dass sie fast über einen Haufen Unterwäsche gestolpert wäre, den jemand achtlos auf dem Boden liegen gelassen hatte. Die Gestalt nahm die beiden weißen Tabletten, die jeden Abend auf das Nachtkästchen des Jungen gelegt wurden, und tauschte sie gegen identisch Aussehende aus. Dann schaltete sie das Licht wieder aus und verließ das Zimmer. Auf der nicht weit von dem Raum entfernten Treppe erstarrte ein Junge im Pyjama, als er sich nähernde Schritte hörte. Voller Panik duckte er sich in die winzige Nische unter den Stufen und verschmolz mit den Schatten. Wenn man ihn um 10 Uhr abends außerhalb des Bettes antraf, würde man ihn bestrafen, und das würde er an diesem Tag nicht auch noch ertragen. Er lauschte starr mit wild pochendem Herzen, die Augen fest zugedrückt, in die Dunkelheit hinein, als könnte das helfen, und hielt den Atem an, als die Schritte sich nur wenige Zentimeter über seinem Kopf nach oben bewegten und sich, Gott sei Dank, entfernten. Vor Erleichterung zitternd kam er aus seinem Versteck hervor und hastete den Flur entlang zu seinem Schlafsaal. Dort schlüpfte er ins Bett und warf einen Blick auf seinen Wecker. Noch eine Stunde würde vergehen müssen, bis er sich in den Schlaf flüchten konnte. Er zog die Decke über den Kopf und ließ endlich den Tränen freien Lauf. Etwa eine Stunde später betrat Charlie Cavendish Zimmer Nummer 7 und warf sich aufs Bett. Mit seinen 18 Jahren war er an einem Freitagabend um 11 wie ein Kind in diesem beschissenen Kaninchenbau eingesperrt, dachte er mürrisch, und musste am folgenden Morgen wegen der blöden Kirche um 7 auf sein. Die hatte er in diesem Trimester bereits 2-mal verpasst. Das konnte er sich kein weiteres Mal erlauben. Wegen dieser dummen Sache mit Miller war er in das Büro von Jones zitiert worden. Jones hatte Andeutungen gemacht, dass er des Internats verwiesen werden könnte, wenn er sich nicht besserte. Es ärgerte Charlie, dass er sich zusammenreißen musste. Denn ohne ordentliche Abschlussnoten und eine gute Beurteilung der Schule würde sein Vater ihm das Gap Year nicht finanzieren. Das hatte er klargemacht. Und es wäre eine verdammte Katastrophe. Sein Vater konnte einem freien Jahr ohnehin nichts abgewinnen. Hedonismus war ihm ein Greuel. Und mit der Vorstellung, dass sein Sohn sich vermutlich zugedröhnt an irgendeinem thailändischen Strand in der Sonne regelte, konnte er nichts anfangen. Schon gar nicht, wenn er dafür zahlte. Kurz vor Beginn des Trimesters hatten sie sich wegen Charlies Zukunft furchtbar gestritten. Sein Vater William Cavendish war ein Londoner Top-Anwalt und man ging allgemein davon aus, dass Charlie in seine Fußstapfen treten würde. Charlie selbst hingegen hatte sich darüber bisher nicht allzu viele Gedanken gemacht. Jetzt, da er allmählich auf die 20 zuging, dämmerte ihm, was von ihm erwartet wurde, ohne Rücksicht auf seine eigenen Wünsche. Charlie war ein Macher, ein Adrenalin-Junkie, so sah er sich selbst. Er lebte gerne auf der Überholspur. Der Gedanke, sein Leben gefangen in der streng hierarchischen, verstaubten Atmosphäre des Inner Temple zu verbringen, verursachte ihm Magengrimm. Außerdem war die Vorstellung seines Vaters von Erfolg völlig überholt. Heutzutage lief das anders. Man konnte tun, was man wollte. Dieser ganze Respektabilitätsblödsinn war Sache seiner Elterngeneration. Charlie wollte als DJ schönen halbnackten Frauen auf einer Tanzfläche auf Ibiza zuschauen. Ja, das war's schon eher. Obendrein konnte man sich als DJ eine goldene Nase verdienen. Nicht, dass Geld für ihn jemals eine große Rolle spielen würde. Wenn sein unverheirateter 57-jähriger Onkel nicht urplötzlich beschloss, doch noch Kinder in die Welt zu setzen, würde Charlie das Familienanwesen mit Tausenden von Hektar Farmland erben. Auch dafür hatte er Pläne. Er musste bloß ein paar Hektar als Bauland verkaufen. Und schon hatte er verdammt nochmal ein Vermögen. Nein, das Problem war nicht seine künftige finanzielle Lage, sondern die Tatsache, dass sein knausriger Vater ihn momentan kurz hielt. Er war jung und wollte Spaß.